Liebe Geschwister und Freunde, diesem schönen Junisonntag dürfen wir hier wieder beieinander sein. Ich darf, ehe ich beginne, nochmal auf den Bücher- bzw. Kassettentisch hinweisen. Da sind auch viele interessante Vorträge schon heimgerufener und noch lebender Brüder. Und diese Paulus-Vortragskassetten, die im Versand 10 Mark kosten, die kosten heute auch nur 8 Mark, sagen Sie es aber nicht weiter. Aber die sind ja nicht preisgebunden wie Bücher, da darf man schon mal unterbieten. Alle diese Kassetten kosten 8 Mark. Bruder Heller, Bruder Schad, sogar Bruder Geier, weil man dessen Vorträge hier in Weidenau über Jahrzehnte so treu aufgehoben hat, deshalb können wir Geier-Kassetten auch herausgeben. Geier, Schad, Heller und von Langensteinbach, etwa Professor Künneth, die Kernenergie in biblisch-theologischer Sicht, aber nicht nur Professoren, auch einfache Brüder. Schauen Sie sich die Themen vielleicht einmal an, wenn Sie Interesse haben. Wir bekommen immer auch freudige Echos über diese Kassetten. Und manche einsam Wohnende oder abseits Wohnende, die nicht so wie Sie hier immer Vorträge und Dienste haben können, sei es in der Schweiz, sei es in Kiel, im äußersten Norden, die bestellen manchmal 20, 30 und decken sich damit ein. Nun zum Thema. Das Thema heute früh soll lauten, die Gemeinde Christi Jesu in siebenfacher Schau. Und was ich gestern Abend sagte, gilt auch heute. Mit diesen 7 Punkten ist das Thema natürlich nicht erschöpft. Man könnte noch sehr viel sagen über Gemeinde. Gemeinde ist ein zentrales neutestamentliches Thema, vor allen Dingen, wenn Sie in die Paulusbriefe hineinschauen. Da wimmelt es ja von Stellen über Gemeinde Gottes, Gemeinde Christi Jesu. Das Wort Gemeinde kommt in doppeltem Sinne vor, kann vorkommen im Sinne von örtlicher Gemeinde und kommt an vielen Stellen bei Paulus vor im Sinne von Gesamtgemeinde. Und damit es da keine Verwechslungen gibt, haben manche der Brüder und Väter in Christo zu Anfang des Jahrhunderts, schon im vergangenen Jahrhundert, die haben das sprachlich versucht zu unterscheiden. Und Böhmerle, wie auch der Dichter des Liedes, das wir gerade gesungen haben, haben, wenn sie von der gesamten Gemeinde Jesu sprachen, Gesamtgemeinde, von der Paulus ja öfter spricht, da haben sie gesagt, Gemeine. Und wenn sie von einer örtlichen Gemeinde sprachen, Korinth oder Ephesus, Weidenau oder wo auch immer, dann haben sie gesagt, Gemeinde. Aber diese Unterscheidung lassen wir einmal. Es ist im Griechischen dasselbe Wort, Ekklesia, die Herausgerufene. Und es ergibt sich ja schon aus dem Zusammenhang, was gemeint ist. Heute interessiert uns die Gesamtgemeinde Christi. Und mein erster Punkt soll lauten, die Gemeinde Christi ist Gottes Zielsetzung im gegenwärtigen bösen Zeitalter. Die Gemeinde ist Gottes Zielsetzung im gegenwärtigen bösen Zeitalter. Die Gemeinde ist das, was heute im Plane Gottes dran ist, was auf der Tagesordnung steht in diesem Zeitalter. Wo beginnt dieses Zeitalter der Gemeinde und wo endet es? Ein Bruder hat einmal gesagt, und das ist nicht falsch, mit der Kreuzigung Christi und Auferstehung Christi beginnt Gemeinde. In einem gewissen Sinne ist das richtig. Wir haben es gestern Abend am Schluss gehört. Wir sind Mitgekreuzigte. Da am Kreuz beginnt schon Gemeinde. Mit dem Gekreuzigten, mit dem Auferstandenen. Andere sagen, Gemeinde beginnt mit Pfingsten. Aber das ist nur bedingt richtig, denn in Apostelgeschichte 2 geht es ja zunächst um eine rein israelitische Angelegenheit. Dann begegnet uns ein Kapitel in der Apostelgeschichte, da haben wir zum ersten Mal Gemeinde auf Nationenboden, auf nicht-israelitischem Boden. Das ist das Kapitel, ich werde daran erinnert, bei jeder Jaffa-Orange, die ich verzehre, Jaffa, Joppe, am Mittelländischen Meer, da geschah es, Apostelgeschichte, Kapitel 10, dass der Heilige Geist zum ersten Mal auf Nicht-Israeliten gefallen ist. Zum großen Erstaunen, ja Entsetzen des Petrus selber und seiner Begleiter. Und was den Zweig der Gemeinde betrifft, der nun nicht aus Israel, sondern aus der Völkerwelt herauskommt, und das ist ja die Mehrzahl, insofern beginnt Gemeinde dort in jener Stubenversammlung in Apostelgeschichte 10 im Hause des Cornelius. Und wann endet das Gemeindezeitalter? Wenn sich 1. Thessalonicher 4 erfüllt, Verse 13 bis 18, ihm entgegengerückt, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Fragen Sie mich aber bitte nicht, in welchem Jahr das ist, darauf weiß ich keine Antwort. In der Hinsicht bin ich im Rechnen ganz unbegabt, vielleicht ist das sogar gut. Dann gibt es nachher auch keine Enttäuschungserlebnisse, denn es ist ein bisschen gefährlich, sich mit Jahreszahlen festzulegen. Ich will aber nichts gegen Brüder sagen, die das versuchen und als Möglichkeit uns vor Augen stellen, um uns wachzurütteln, denn es könnte sehr bald sein. Aber ich persönlich rechne nicht. Wir werden Sie nie eine Jahreszahl hören, dann kommt der Dritte Weltkrieg und dann kommt das. Es ist mir nicht gegeben und ich meine fast, wir können ja im Jahr 2000 nochmal drüber reden, dass das vielleicht sogar besser ist. Denn ich habe auch schon Geschwister kennengelernt, die sind durch Enttäuschungserlebnisse gegangen und haben dann die ganze Bibel weggeworfen und wollen von Gott und dem prophetischen Wort überhaupt nichts mehr wissen. Es gibt viel frustrierte Gläubige, es gibt viel deprimierte Gläubige und ich habe mich neulich einmal gefragt, woher kommen die vielen Depressionen bei Kindern Gottes? Das kann natürlich viele Ursachen haben, körperlich, Krankheiten und psychisch. Aber es kann auch damit zusammenhängen, dass man seine Erwartungen auf irgendeinem Sektor einmal zu hoch geschraubt hat, dass Leute einem etwas gesagt haben. Ich habe die Tage noch in ein Buch hineingeschaut und sagte zu unserer Schwester Geier in Heilbronn, das ist doch völlig falsch. Da stand in diesem Buch geschrieben, Gotteskinder, wenn sie richtig stehen, die brauchen niemals Schmerzen zu haben. So etwas steht in einem Buch von einem christlichen Verlag, ein bisschen in der Pfingstrichtung herausgegeben. Das ist doch völlig falsch, Gotteskinder haben niemals Schmerzen zu haben. Wir gehen durch Drangsal, wir gehen durch Schmerzen. Und nirgendwo ist uns verheißen, dass wir damit nichts mehr zu tun hätten. Es kann also ein Enttäuschungserlebnis zustande kommen, indem man etwas in glühender Erwartung genommen hat. Entweder ich werde niemals krank, ich bin immer gesund, Halleluja, oder der Herr kommt in 3/4 Jahren, Halleluja, und dann bricht das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen und dann sitzt du da und schmeißt vielleicht die Bibel weg. Deshalb halten wir bitte auseinander, was ist klares prophetisches Wort und was sind Möglichkeiten der Berechnung oder Irreführungen pfingstlicher Heilungsevangelisten. Halten wir das bitte auseinander, damit wir nicht in ein Enttäuschungserlebnis eines Tages hineinkommen, in dem du eben nicht gesund bist oder im Jahr 2001 noch hier unten bist und noch nicht entrückt zum Herrn. Entschuldigen Sie. Und damit wir dann nicht frustriert sind und sagen, alles Unsinn, was die Brüder gesagt haben. Ich persönlich bin ein Mensch, der lieber angenehme Enttäuschungen erlebt als unangenehme. Deshalb rechne ich zunächst mal mit dem Unangenehmen. Der Herr könnte ja auch im Jahr 2010 kommen. Und wenn er früher kommt, bin ich angenehm enttäuscht. Ich denke, da fahre ich besser, als wenn ich sage, in 3/4 Jahr ist er da und schon wieder enttäuscht. Dann aber nächstes Jahr gewiss und schon wieder enttäuscht. Nein. Bitte verstehen Sie mich aber nicht falsch. Ich möchte nicht zu denen gehören, die sagen, mein Herr kommt noch lange nicht. So ist es nicht gemeint. Er kann noch kommen, bevor ich in dieser Stunde Amen gesagt habe. Wir wollen alle Zeit bereit sein. Aber jedes Rechnen ist in meinen Augen nur eine Möglichkeit. Jedes Rechnen, wobei irgendeine Jahreszahl genannt wird, kann nur eine Möglichkeit sein. Und als Möglichkeit lassen wir es gelten. Als Möglichkeit kann es uns wachrütteln. Aber in jeder Rechnung müssen wir immer auch den Faktor X stillschweigend mit einberechnen. Was bedeutet Faktor X? Verzugszeit unbekannter Dauer. Das kann in jeder Rechnung eines Bruders drinstecken. Verzugszeit unbekannter Dauer. Und ich in meiner Einfalt sage, wenn doch in jeder Rechnung der Faktor X stecken kann, dann fange ich erst gar nicht an zu rechnen, in welchem Jahr der Herr wiederkommt. Aber ich kritisiere nicht Brüder, die es in vorsichtiger Weise tun. Die kritisiere ich nicht. Nun zu unserem Thema. Was ist Gemeinde Christi? Gemeinde ist Gottes Zielsetzung im gegenwärtigen bösen Zeitalter. Gemeinde ist das, was heute dran ist. Und bei der Gelegenheit möchte ich noch einmal auf die Zeitalter Gottes zu sprechen kommen. Nun habe ich eine Gabe nicht,
die hat unser lieber Bruder Arthur Muhl, Skizzen zu entwerfen. Also zeichnen kann ich gar nicht, da hatte ich immer vier. Sonst hätte ich Ihnen eine schöne große Skizze mitgebracht, die hätte man da auf eine Leinwand vielleicht hinhängen können und das sehen Sie, die ganzen Zeitalter Gottes. Zeichnen kann ich überhaupt nicht. Ich habe aber immerhin in einem kleinen Heft Alles Weltgeschehen hat Sinn trotz Holocaust hinten am Schluss eine Aufzählung der Zeitalter Gottes. Es gibt verschiedene Zählungen der Zeitalter Gottes. Bruder Knoch, wenn Ihnen das ein Begriff ist, A.E. Knoch, hatte seinerzeit einen Kalender Gottes entworfen. Nach meinem Geschmack hat er ein wenig zu schematisch gearbeitet. 5 Äonen und 12 Haushaltungen, wenn ich mich recht entsinne. Aber immerhin, man kann auch bei Bruder Knoch manches lernen. Er hat ja auch die konkordante Wiedergabe zusammengestellt und das ist eine der allerwörtlichsten Übersetzungen. Man kann da viel lernen und ich bin dankbar und froh, wenn einer überhaupt die Zeitalter unterscheidet. Wobei wir nicht zu schematisch sein müssen. Ein anderer, der die Zeitalter Gottes unterschieden hat, war Pfarrer Böhmerle Langensteinbach, dessen Buch Die Gemeine gibt es ja heute noch. Pfarrer Böhmerle muss ein eigenartiger, seltsamer Gottesmann, aber sehr gesegnet gewesen sein. Ich habe ihn ja nie gekannt, als ich geboren wurde. Da lebt er wohl schon nicht mehr. Pfarrer Böhmerle hat 2-3 Jahre eine Zeitschrift herausgegeben. Und im Unterschied zu uns, im Paulusverlag, die wir immer meinen, es muss alles von Jahr zu Jahr unbedingt weitergehen, da hat Pfarrer Böhmerle nach 2-3 Jahren gesagt, so, der Auftrag ist erfüllt. Gott hat mir gesagt, schreibe. Und nach 3 Jahren hat er gesagt, ungefähr 3 Jahre, so, fertig, ich habe genug geschrieben, Punkt. Die Zeitschrift wird eingestellt. Und diese Zeitschrift, was er damals geschrieben hat, in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, das wird heute noch immer verbreitet. Bis auf den heutigen Tag ist das Buch noch lieferbar, Die Gemeine, ich habe es jetzt leider nicht auf dem Büchertisch, von Böhmerle. Sie sehen, was für eine ungeheure Wirkung das haben kann, wenn einer im Gehorsam schreibt und aufhört zu schreiben. Und ich meine, das muss alles immer weiterlaufen. Nun, im Moment habe ich noch nicht persönlichen Eindruck, ich müsste aufhören. Aber es ist falsch im Sinne der Welt zu meinen, weiter, weiter, nur damit es weiterläuft. Nein, achten auf den Auftrag Gottes. Böhmerle war einer, der schon also zu Anfang dieses Jahrhunderts gesagt hat, die Bibel muss zeitaltermäßig gelesen werden und außerdem perspektivisch. Das heißt, die Dinge ganz am Anfang der Bibel und am Ende der Bibel, die sind verkürzt gezeichnet. So viel weiß ich doch, obwohl als schlechter Zeichner, dass man was ferner liegt auf einer Zeichnung kleiner zeichnet. Und so, sagt Böhmerle, ist auch in unserer Bibel das, was ganz am Anfang ist, 1. Mose 1, Vers 1. Was steckt da drin im ersten Vers unserer Bibel? Äonen. Und in den letzten Kapiteln wieder, das umfasst Äonen. Und dann hat Pfarrer Böhmerle gesagt, zu jedem Zeitalter Gottes oder Haushaltung gehören bestimmte Abschnitte des Wortes Gottes. Es gehört nicht alles in jedes Zeitalter. Und das ist sehr wichtig zu beachten. Auch Erich Sauer hat in seinen Büchern die Zeitalter Gottes unterschieden. Und Erich Sauer sagt, da gab es zum Beispiel erstens Zeit des Paradieses, zweitens Zeit der menschlichen Selbstbestimmung, drittens die Zeit der menschlichen Herrschaft, bis zur Sprachenverwirrung, viertens die Zeit der Patriarchen, Abraham bis Mose, fünftens die Zeit des Gesetzes, Mose bis Christus, sechstens die Zeit der Gnade und die Zeit der Gemeinde, da sind wir heute noch darinnen, siebtens die Zeit des sichtbaren tausendjährigen Gottesreiches. Diese 7 Punkte von Erich Sauer umfassen natürlich nicht das Ganze, sondern davor und danach gibt es auch noch was. Erstens Zeit des Paradieses, davor waren auch schon Äonen Gottes. Und wenn er als 7. nennt, Zeit des sichtbaren tausendjährigen Gottesreiches, dann ist das ja auch noch nicht das letzte Ende, danach kommen noch Äonen. Und es gibt nach meiner Auffassung nicht nur 5, sondern deren eine ganze Reihe. Dennoch, wenn der Blick des Sehers Johannes auf die neue Erde gerichtet ist, Offenbarung 21, 22, dann, wo er doch schon sozusagen im übernächsten Äon im Geiste sich befindet, dann sagt er immer noch, hineinwährend in die Äonen der Äonen. Manchen Bibeln heißt es einfach von Ewigkeit zu Ewigkeit, aber wörtlich übersetzt in die Zeitalter der Zeitalter hineinwirkend. Ich habe noch ein bisschen mehr differenziert in diesem kleinen Heft. Alles Weltgeschehen hat Sinn, trotz Holocaust. Können Sie für eine Mark haben am Büchertisch. Da habe ich hinten auf den letzten beiden Seiten über die Zeitalter Gottes eine kurze Zusammenfassung. Erstens, Zeitalter der Weltenschöpfung. Urschöpfung, erster Kosmos. Und dazu gehört 1. Mose 1, Vers 1. Man kann den ersten Vers der Bibel auf zweierlei Weise auffassen, als Überschrift über das Folgende. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, Doppelpunkt, und das hat er in folgender Weise gemacht. So fassen das manche auf. Aber so ist es, glaube ich, falsch. Der erste Vers unserer Bibel ist eine Aussage in sich selbst. Im Anfang schuf Gott erstens die Himmel und dann die Erde, Urschöpfung. Und über das finden wir an einigen Stellen der Bibel noch Aussagen, etwa Hiob 38, 4 bis 7, als noch eine strahlende, wunderbare Harmonie da war. Und dann 1. Mose 1, Vers 2, da klingen ganz neue Töne an. Da ist was passiert, da ist auf einmal die Rede von Finsternis und Tohu wa Bohu. Und das Wort Tohu wa Bohu, wenn man es im Alten Testament an den übrigen Stellen vergleicht, wo es vorkommt, ist Folge eines Gerichtes Gottes. Da war ein Fall in der Geisterwelt und da war ein Gericht. Und als Folge dieses Gerichtes Tohu wa Bohu und Finsternis, aber der Geist Gottes schwebt brütend über den Verwesungswassern der Verwüstung und sinnt darüber nach, wie kann aus dem Tohu wa Bohu ein Kosmos werden, etwas schön geschmücktes, eine Zierde für Gott. Manche Theologen nennen das etwas kaltherzig Restitutionshypothese, aber es ist in meinen Augen mehr als eine Hypothese. Ich habe es auch beschrieben in dem Buch Die Lehre der Bibel. 2. Petri 3, wenn wir dieses Kapitel ganz wörtlich nehmen, und das nehmen wir ja, 2. Petri 3 zwingt uns geradezu dazu, 1. Mose 1 so aufzufassen, dass da eine Urschöpfung schon einmal war, schon einmal ein Kosmos bestehend aus Himmel und Erde, aus Himmel und Erde. Und dann kommt ein Gericht. Und dann kommt jetzige Himmel und jetzige Erde, sagt 2. Petri 3. Also die Himmel und die Erde, womit wir es heute zu tun haben, sind bereits ein zweiter Kosmos, sind bereits eine Wiederherstellung. Und der sogenannte Schöpfungsbericht, 1. Mose 1 ab Vers 3, ist in diesem Lichte bereits eine Wiederherstellung. Erstens Zeitalter der Weltenschöpfung, zweitens Zeitalter der Erschaffung des jetzigen Kosmos, des jetzigen zweiten Kosmos, 1. Mose 1, Verse 2 bis 31, Gerichtsende, Austreibung aus dem Paradies. Und dann kommt das gegenwärtige böse Zeitalter. Wir leben in dem Zeitalter, das böse ist, nach Galater 1, Vers 4. Und dieses böse Zeitalter, Kennzeichen, der Teufel ist los, nicht gebunden. Gebunden wird das sein im Tausendjahrreich. Offenbarung 20, Vers 3, jetzt ist er los, wie der Volksmund mit Recht sagt und weiß gar nicht, dass er eine biblische Wahrheit ausspricht. Dieses gegenwärtige böse Zeitalter kann man nun unterteilen. Erich Sauer hat es in 5 Abschnitte unterteilt, man kann aber noch mehr differenzieren. Ich habe es zum Beispiel mit anderen Brüdern, die das auch so sehen, in 7 Unterabschnitten gesehen. A, die Zeit der Urväter bis zur großen Flut. B, die Zeit der Urvölker nach der Flut bis zur Sprachenverwirrung, was Erich Sauer nennt, die Zeit der menschlichen Herrschaft. C, die Zeit der Patriarchen Israels. D, die Zeit des Gesetzes von Mose bis Christus. E, die Zeit des Erdenlebens Jesu, habe ich als eine besondere göttliche Haushaltung, Ökonomie gezählt. Denn das Erdenleben Jesu, und das auch, was wir in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte lesen, das war ein Aufbruch, das war ein Anbruch, das war ein besonderes Angebot, was Gott damals gab, seinem Volke Israel. Anbruch des Reiches, denn Jesus trat ja auf mit der Botschaft, kehrt um, denn das Königreich der Himmel ist nahe herbeigekommen. und er tat die Wunder und Zeichen dieses Reiches. Das war schon eine besondere Haushaltung, wo Zeichen und Wunder, auch Strafwunder, bitteschön, nicht nur Heilungen, auch Strafwunder in einer Intensität aufbrachen, wie wir es heute allgemein in den Gemeinden nicht haben. Wie sähe das heute in den Gemeinden aus, wenn jeder, der so ein bisschen schummelt und betrügt, eine Halbwahrheit sagt, gleich tot umfiele in den Gemeinden? Da wären wohl wahrscheinlich viele tot. Wir denken jetzt an Ananias und Sapphira, nicht wahr? Sie haben so etwas gemacht, was schon mal mancher macht. Ach, ich könnte ja auch mal was verschweigen. Ja, habt ihr den Acker so teuer verkauft? Ja, so teuer. Aber das stimmte eben nicht ganz. Und schon fallen Ananias und Sapphira tot um. Das war eine Zeit des Anbruchs und Beginns des Reiches Gottes. Auch in dem sichtbaren Königreich Christi werden die Gesetzlosen morgen für morgen vertilgt. Da steht die Sünde nicht unter dieser Geduld Gottes wie heute. Also auf der einen Seite eine Häufung von Heilungswundern, aber auch eine Häufung von Gerichts- und Strafwundern, Verdorrung des Feigenbaumes als symbolische Handlung und Tempelreinigung und dann diese Ananias und Sapphira. Diese Häufung von Wundern, das war eine besondere Haushaltung, Ökonomie, Anbruch des Reiches. Das Reich wird verkündigt in Wort und in Zeichen angeboten. Dann habe ich bei meiner Aufstellung der Äonen, der Zeitalter F, Zeit der Gemeinde, Zeit der Gnade und des Heiligen Geistes. Darin leben wir heute. Und dann habe ich noch G als siebten Unterabschnitt in diesem bösen Äon, die Zeit des Endes, die Zeit der 70. Jahrwoche. Der Herr kann jederzeit kommen, um seine Gemeinde zu sich zu nehmen. Und denken Sie bitte nicht etwa, ich wünsche, dass der Herr Jesus noch lange nicht kommt. Oder ich meine, er könnte noch lange nicht kommen. Die Dinge können sich ungeheuer beschleunigen. Und es mag schon so sein, wie unser lieber Bruder Muhl sagt, dass durch einen kurzen, schnellen dritten Weltkrieg die Dinge in eine ungeheure Beschleunigung kommen. Auch die Dinge mit Israel. Das nehme ich als Anregung immer gerne zur Kenntnis. Das könnte so kommen. Kann auch anders sein. Und so können sich die Dinge ungeheuer beschleunigen. Wir wissen, da braucht nur ein zündender Funke im Golf oder irgendwo zu kommen und schon haben wir eine schlimme Sache auf Erden. Jedenfalls, es kommt am Ende dieses bösen Äons noch einmal eine Zeit von 7 Jahren, die Endzeit mit ihren Schrecken. Die Gemeinde Jesu wird aber, wie es viele Brüder sehen, vorher zum Herrn entrückt. Was nicht bedeutet, die Gemeinde hat nie mit Gericht und Verfolgung zu tun. Das bedeutet das nicht. Die Gemeinde hat die Drangsale der Jetztzeit, sagte Adolf Heller, Israel die Drangsal der Letztzeit zu ertragen. Als ich als junger Mann auf Jugendfreizeiten kam, da wurde manchmal ein Satz gesagt, über den habe ich mich erst sehr gewundert. Bis zum Weltuntergang sind noch 1007 Jahre. Ich denke, was? Woher wissen denn die das? Was soll denn diese Zahl? Bis zum Weltuntergang sind noch 1007 Jahre, mindestens. Und das gilt noch heute. Da dürfen wir mal rechnen, denn da rechnet die Bibel selber. 1000 Jahre wird Jesus Christus auf dieser alten Erde herrschen als König. Dann werden all die Probleme der Umweltverschmutzung und wahre Gerechtigkeit und totale Abrüstung eine herrliche Lösung finden. Aber nicht jetzt. In den 1000 Jahren seiner Herrschaft wird Gott noch einmal darstellen, bevor diese alte Erde vergeht und verbrennt, wie man hier gerecht regieren kann und in wunderbarer Weise umgehen kann, auch mit den Naturkräften Gottes. Manche Geschwister haben mich schon gefragt, du Heinz Schumacher, du hast doch ein Buch geschrieben über das 1000-jährige Reich. Ja, habe ich vor 20 Jahren. Ja, du müsstest doch wissen, was wird mit dem Autoverkehr in den 1000 Jahren? Ich sage, es weiß ich doch nicht. Das war ja hoffentlich kein Automobilvertreter, der schon mal riechen wollte, wie es dann weitergeht mit der Konjunktur. Nein, nein. Darüber weiß ich nichts zu sagen, aber eines weiß ich, der Herr wird auch mit diesen Dingen, was Technik betrifft, was Umwelt betrifft, in wunderbarer Weise die Probleme lösen, in erstaunlicher Weise. Und wenn wir schon heute ständig neue Erfindungen haben in diesem bösen Äon, die dann meistens in böser Weise vor allen Dingen zur Bedrohung der Menschheit dienen, was für herrliche Erfindungen werden dann wohl in jenem 1000-Jahr-Reich noch alle gemacht werden dürfen, von denen wir heute keine Ahnung haben, wenn die Sünde nicht mehr herrscht. Vorher aber kommt noch ein Zeitabschnitt von 7 Jahren, 70. Jahrwoche, letzte Jahrwoche nach Daniel 9. Davon spricht die Offenbarung, 2x3,5 Jahre. Und diese 2x3,5 Jahre haben heute noch nicht begonnen. Denn die 2 Zeugen nach Offenbarung 11 sind noch nicht aufgetreten. Und so wissen wir, diese 7 Jahre haben noch nicht begonnen. Ich weiß nicht, wann sie beginnen. Die können ja bald beginnen. Also bis zum Weltuntergang sind es auch heute immer noch mindestens 1007 Jahre. Und bis zum sichtbaren Kommen Jesu als König und Herrscher mit seiner Gemeinde wiederkommend sind es eben noch mindestens 7 Jahre. Wann er zu seiner Gemeinde kommt, das weiß ich nicht. Das kann heute sein, das kann morgen sein. Seien wir jeden Tag bereit. Das kann in 2 Jahren sein, das kann in 30 Jahren sein. Ich weiß es nicht. Die Zeichen der Zeit deuten natürlich auf sein baldiges Kommen hin. Wir leben in der Zeit der letzten Ausreife. All das wollte ich vorhin nicht in Frage stellen. Ich habe Sie hoffentlich nicht schockiert, es sei denn ein heilsamer Schock. Es könnte ja auch 2010 werden. Um Mitternacht, sagt Arthur Muhl. Um Mitternacht steht ja in der Schrift. Um, das ist ein dehnbarer Begriff. Außerdem hat es Kalenderverschiebungen und dergleichen gegeben. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, auf eine Jahreszahl lasse ich mich, Heinz Schumacher, niemals festlegen, sondern mache immer ein Fragezeichen dahinter, denn es könnte ganz anders kommen. Damit wir bitte auseinanderhalten, klare Lehre der Schrift und Vermutungen eines lieben Bruders. Das sage ich nicht, um jemand am Zeug zu flicken, sondern damit hier keiner in 10 oder 20 Jahren seine Bibel wegwirft und sagt, alles Unsinn, was die Brüder gesagt haben. Deshalb wünsche ich euch, halte auseinander, klares prophetisches Wort und Vermutungen. Das kann so sein, dass der Herr Jesus in diesem Jahr kommt. Das kann so sein, wie schon 100-mal Leute gesagt haben, jetzt kommt der Dritte Weltkrieg, jetzt kommt der Russe. Es kann aber auch ganz anders kommen. Seien wir da also offen für Überraschungen und für das Handeln Gottes. Und vor allen Dingen warten wir nicht auf den Dritten Weltkrieg, warten wir nicht auf den Antichristen, warten wir auf den Herrn Jesus. Und Luther hat gesagt, wenn morgen der Weltuntergang wäre, würde ich heute noch mein Bäumchen pflanzen. Resignieren wir bitte nicht und kommen wir nicht in eine Passivität und Frustration, sondern gehen wir hier unseren Weg in lebendiger Aktivität und warten auf den Herrn Jesus, nicht passiv und dösend, sondern aktiv im Geiste. Wozu dieser Überblick über die Zeitalter Gottes? Damit wir erkennen, was ist heute dran. Mein erster Punkt, bei dem ich etwas länger verweile, der heißt ja, die Gemeinde ist Gottes Zeit, Gottes Zielsetzung im gegenwärtigen bösen Äon. Die Gemeinde ist das, was heute dran ist. Wir müssen die Zeitalter Gottes kennen. Ob Sie da nun A.E. Knoch folgen oder Bruder Sauer oder dem, was ich in dem Heftchen geschrieben habe und noch andere Böhmerle, die diese Zeitalter Gottes dargelegt haben und eine Aufzählung machen. Wir wollen da uns nicht streiten, wenn der eine etwas andere Zählung bietet als der andere. Die Hauptsache ist, wir unterscheiden überhaupt die Zeitalter Gottes. Warum ist das so wichtig? Dann fallen wir nicht so schnell auf alle möglichen Verführungen herein. Denn es gibt Verführungen, in denen Leute entweder Inhalte eines früheren Zeitalters in die Gegenwart hineinholen wollen und kommen uns heute mit Gesetz. Da gibt es Leute, die sagen, oh, dein Glaubensleben, nicht wahr, das ist so schwach. Ja, sagen wir gleich. Ja, weißt du, woran es liegt? Nein. Ja, ich will es dir sagen, weil du den Sabbat nicht hältst, weil du den Sabbat nicht hältst. Und dann kommen sie mit einer Reihe von Bibelstellen. Oder ein anderer Versuch der gläubigen Frau weiszumachen, sie müsste mit 3. Mose 11 unterm Arm zum Metzger gehen, wenn sie Fleisch einkauft. Oh, was ist das? Koscher oder nicht koscher? Rein, unreine Tiere? Darf ich das? Darf ich das? Paulus schreibt den Korinthern in seinem ersten Brief, 1. Korinther 10, 25 steht es, glaube ich, dass sie alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, kaufen, essen dürfen, ohne zu unterscheiden, um des Gewissens willen. Um des Gewissens willen, betone ich. 1. Korinther 10, 25. Also du kannst unterscheiden, um des Geschmackes willen, um des Preises willen, um der Gesundheit willen. Ist vielleicht nicht alles Fleisch gleich gesund, es gibt da gewisse Theorien, nicht wahr? Der eine sagt, ich nehme lieber Rind als Schwein. Aber du musst nicht unterscheiden um des Gewissens willen, da sind wir frei. Gesundheit, Preis und so weiter, das kannst du gerne unterscheiden und Geschmack. damit uns nicht Leute kommen, die Inhalte früherer Zeitalter, vor allem des Gesetzeszeitalter, für heute verbindlich machen wollen. Deshalb müssen wir die Zeitalter unterscheiden. Damit wir auch nicht etwa meinen, heute müssen unbedingt genauso viel Wunder geschehen wie damals bei dem Herrn Jesus auf Erden. Ständig Wunder, ständig Wunder. Sehen Sie, wie wichtig ist es da, dass wir auch da die Zeitalter unterscheiden und wissen, das war damals eine besondere Ökonomie, Anbruch des tausendjährigen Reiches. Oder damit wir nicht hereinfallen auf Leute, die sagen, du musst zu den 144.000 gehören und die sind bei uns, also komm zu uns. Ja, bitte, wo ist Ihre nächste Versammlung? Da können wir in der größten Seelenruhe sagen, erstens ist das eine andere Heilsökonomie, innerhalb der letzten 7 Jahre vollzieht sich das, und zweitens sind das doch lauter Israeliten nach Offenbarung 7. Aus jedem Stamm 12.000, also damit haben wir gar nichts zu tun. Oder damit wir nicht hereinfallen auf Leute, und das ist heute sehr aktuell, die in guter, bester Absicht Ziele, die noch in der Zukunft liegen, heute schon vorweg verwirklichen wollen. Der gute Franz Alt, die fleißigen Fernseher unter uns, die kennen ihn vielleicht als Moderator mancher Sendungen. Und dieser Franz Alt, gegen den ich persönlich gar nichts habe, er hat ein Buch geschrieben, Frieden ist möglich, das hat eine Riesenauflage, da könnte man ja neidisch werden, 800.000, nicht? Das erreiche ich nie und nimmer, nicht einmal das Zehnte, nicht einmal das Zwanzigste. Ja, Franz Alt hat ein Buch geschrieben, Frieden ist möglich. Dr. Erich Luber in Langensteinbacher Höhe hat dieses Buch wie folgt beurteilt: Das Buch von Franz Alt ist eine antichristliche Verführung. Ich habe nicht so scharf gesagt, ich habe gesagt, ich mache hinter sein Damaskus-Erlebnis ein Fragezeichen. Und zwar deshalb, Damaskus-Erlebnis, er sagt, er habe mit der Bergpredigt ein Damaskus-Erlebnis gehabt. Ich bin an sich nicht derjenige, der über das Innenleben und Glaubensleben anderer Menschen sich ein Urteil erlauben will. Da muss man sehr vorsichtig sein. Aber wenn jemand sagt, ich habe ein Damaskus-Erlebnis gesagt und dann, jetzt wollen aber wir mal, wir müssen jetzt, wir. Nein, das ist kein Damaskus-Erlebnis. Damaskus-Erlebnis ist Ich-Zerbruch. Der Apostel Paulus hat nach Damaskus nicht gesagt, so, jetzt will ich mich anschicken, der berühmteste Apostel der ganzen Weltgeschichte zu werden. Sondern er war total fertig und am Ende, er war erblindet, man musste ihn führen, er konnte in der eigenen Kraft nichts mehr machen. Du, Herr, du, was willst du, dass ich tun soll? Weil aber in dem Buch Frieden ist möglich, auf allen paar Seiten es immer wieder heißt, jetzt wir müssen heute dringend. Ich verstehe als Mensch seine Haltung, dass man bei dieser atomaren Bedrohung zur Feder greift. Ich habe ja auch zur Feder gegriffen. Aber nicht um zu sagen, wir müssen jetzt endlich. Sehen Sie, diese Strömung ist heute weit verbreitet, dass man heute Schwerter zu Flugscharen machen will. Das darfst du ja gerne tun in deiner Ehe oder in deiner Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde Gottes. Wirf die Atomraketen weg, die du auf den anderen abzuschießen dich anschickst, und sei doch friedlich und bringe eine Vorleistung an Freundlichkeit und Liebe. Aber im großen Stil, diese ganze Welt zu ändern, das bringen wir nicht fertig. Der Raubtiercharakter der Weltmächte nimmt gegen Ende, wie Bruder Muhl mit Recht sagt, nicht ab, sondern zu. Es wird immer schlimmer statt besser. Das sagt das prophetische Wort. Das können wir doch nicht einfach rumdrehen wegen unserer guten Absicht. Damit uns also niemand kommt und Inhalte früherer Zeitalter vom Gesetz in die Gegenwart hineinbringt oder was erst im kommenden Äon dran ist, heute schon machen will, deshalb müssen wir die Zeitalter Gottes kennenlernen. Heute ist Gemeinde dran. Zweitens, die Gemeinde ist eine Schar von Auserwählten. Die Gemeinde umfasst, wie wir alle wissen, nicht die ganze Welt, sondern ist eine Schar von Auserwählten. Überall an jedem Ort ist die Gemeinde eine Auswahl. Und die Zeitschrift, die wir in Heilbronn herausgeben, Gnade und Herrlichkeit, hat ja einen relativ kleinen Abnehmerkreis. 3.500, bisschen mehr als 3.500, das ist seit 30 Jahren konstant. Das richtet sich eben nur an eine Auswahl und noch einmal eine Auswahl in der Auswahl. Diejenigen, die Interesse haben an heilsgeschichtlichem Denken und an dem Plane Gottes, deshalb ist die Zahl klein. Überall ist die Gemeinde Auswahl. Was ist der frömmste Ort in Deutschland? Ich dachte bis vor einigen Jahren Korntal bei Stuttgart, Hillix Korntal, sagten manche. und habe dann später gelernt, es sei vielleicht Königsfeld im Schwarzwald der frömmste Ort, da gingen die Hälfte sonntags in die Kirche. Nun wollen wir nicht drüber streiten, aber auch in dem frömmsten Ort und in der frömmsten Siedlung in Deutschland ist Gemeinde Jesu immer eine Auswahl. Nirgendwo kommen wir an einen Ort, wo wir sagen, ja, äußerlich, hier sind alle Christen, aber im Herzen Glieder Jesu, Glieder seiner Gemeinde, überall Auswahl. Mit dem Begriff Auserwählung verbinden sich gern drei Missverständnisse. Erstens, die sind besser. Zweitens, die haben es besser. Deshalb hat sie Gott auserwählt. Und drittens, sie sind die einzigen, die Gott rettet. Drei Missverständnisse, die alle drei falsch sind. In Kolosser 3, Vers 12 wird die Gemeinde Jesu ja so angeredet. So, lieber Bruder Heller hat ja gern auch die Gemeinden angeredet, die auserwählten Heiligen und Geliebten Gottes. Und wie Robert Schad mal sagte, werden wir in Kolosser 3, Vers 12 in die Kleiderkammer unseres Gottes geführt. Jetzt können wir uns mal kleiden nach der neuesten Mode, nach der Bibel, nach der Mode, die heute dran ist. Kolosser 3, Vers 12, zieht nun an, das was man anzieht, das sieht man ja. Daran werden wir vielleicht von Weitem schon erkannt. Was sollen wir zur Schau tragen, sodass man uns auf einen Kilometer Entfernung daran schon erkennt? Ach ja, das sind solche. Kolosser 3, Vers 12. Was sollen wir da zur Schau tragen? Eine Starrheit und Sturheit, eine Nörgelei, eine Besserwisserei in biblischen Lehrfragen, ein mürrisches Wesen. Ihr wisst ja alle nichts, nur ich weiß es richtig und wehe dem, der mit mir sich anlegt. Kolosser 3, Vers 12. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat wider den anderen. Das sollen wir anziehen und angezogen haben, daran soll man uns von Weitem schon erkennen. Ach, da kommt wieder einer, ein Bruder, eine Schwester in Christo. Ich sehe es ja schon von Weitem. Ach ja, da leuchtet ja schon dieses herzliche Erbarmen und die tiefe Güte, aber auch eine ernste Demut. Ich gehe weiter, Punkt 3. Die Gemeinde ist eine Schar von geretteten und gereinigten Sündern. Die Gemeinde ist eine Schar von geretteten und gereinigten Sündern, die aus den Tiefen kommen und zum Höchsten berufen sind. Vielleicht kennen Sie den Ort Mürren in der Schweiz. Wenn Sie mal über Basel, Bern, Thun nach Interlaken fahren und dann rechts ins Lauterbrunnental abbiegen und da liegt auf halber Höhe einerseits Wengen, andererseits Mürren. Nach Mürren können Sie nicht mit dem Auto rauf, ein autofreier Ort. Und in Mürren, da schaut man einerseits herunter ins tiefe Tal, wo sich gegen Abend dann unten schon die dunklen Schatten breiten, während auf der lichten, hellen Höhe die Riesen Mönch, Eiger, Jungfrau mit ewigem Schnee noch von der Sonne angestrahlt werden. Man blickt in die dunklen Tiefen, man blickt zu den lichten Höhen, Mürren, so auf halber Höhe. Und das habe ich im Geiste über einen biblischen Abschnitt geschrieben, des Apostels Paulus, 1. Korinther 6. 1. Korinther 6, 1 bis 11, das ist für mich Mürren. 1. Korinther 6, 1 bis 11, da haben wir den Blick auf die leuchtenden Höhen der Berufung und da haben wir den Blick hinunter in die dunklen Tiefen. 1. Korinther 6, 2 und 3, der Blick auf die leuchtenden Höhen der Berufung. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten, zurechtbringen werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr unwürdig, über die geringsten Dinge zu richten. Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Bruder Karl Geier konnte fragen, wie viele Bibelstunden hat ja dein Pfarrer oder Prediger darüber schon gehalten? Oder gehört er auch zu denen, die das komplett unterschlagen? Das steht tatsächlich geschrieben, so groß ist die Berufung des Leibes Christi, der Gemeinde. Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten sollen? Richten und Recht sprechen, nicht um kaputt zu machen und hinzurichten, sondern um herzurichten, wie das schon die Schwabenväter sehr betont haben, Oettinger, Bengel und so, in dem mir inzwischen sehr lieb gewordenen Schwabeländle. Ja, das ist die Aufgabe der Gemeinde, aber nicht heute, sondern in der Zukunft. Das war das große Missverständnis der Kirche des Mittelalters, gerade auch der katholischen Kirche, dass sie meinte, heute in diesem Äon wäre die Kirche berufen, mit den Königen und Kaisern und am besten noch über die Könige und Kaiser, über diese Welt zu herrschen und zu richten. Nach zwei Weltkriegen hat es auch die katholische Kirche gemerkt, dass wir heute nicht über die Könige und Kaiser und alle Großen dieser Erde herrschen können. Aber ein Rest dieses Denkens ist immer noch vorhanden, indem man eben zu allem politisch im Großen mitreden will und da seinen guten Rat geben will. Na ja, hoffentlich wenigstens ein guter Rat. Das ist die Höhe der Berufung. Die Gemeinde soll die Welt richten, die Gemeinde soll Engel richten, aber nicht heute. Heute richten wir uns mal selber, sagt Paulus. Heute richten wir uns selber und erkennen, Herr, da ist nichts Gutes. Wer bin ich, wenn es mich betrifft? Ein Abgrund voller Sündengift. Wer bin ich, Herr, in deiner Kraft? Ein Mensch, der Engel weichen macht. Heute richten wir uns selber. Blick auf die leuchtenden Höhen, Mönch, Eiger, Jungfrau, 1. Korinther 6, 2 und 3. Aber auch der Blick in die dunklen Tiefen fehlt nicht. 1. Korinther 6, 9 bis 11. Wisset ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irret euch nicht, weder Hurer noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Weichlinge, Knabenständer, heute sagt man Homosexuelle, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Schmäher, Räuber werden das Reich Gottes ererben. Naja, sagen wir, damit haben wir natürlich sowieso nichts zu tun. Wir sind ja doch immer anständige Leute. Aber wie ist das zum Beispiel mit der Habsucht, mit dem Habenwollen? Steckt das nicht in jedem von uns drin? Wie ist das mit dem Götzendienst? Sind wir wirklich frei von jeder Art von Götzendienst? Weder der Fernseher noch der Fußball. Ich bin ja leider so ein schlechter Fußballer, dass ich mich an den Kopf greife und das nicht verstehen kann. Ein guter Sportler kann es vielleicht besser nachvollziehen, dass man sich so begeistern kann und solche Begeisterungsstürme in Stuttgart. Ich ging neulich durch Stuttgart, da kam gerade die siegreich geschlagene Mannschaft da vom Sportplatz. Die hatten eins aufs Dach gekriegt und trotzdem waren sie Meister geworden, nicht wahr, der VfB Stuttgart. Und das gab ein Gegröle in der Stadt und die Polizei ist mit ganzen großen Wagen davor gefahren und überall stand die Polizei bereit. Ich denke, was tut denn die Polizei hier? Ach, das große Siegesfest des VfB vor dem Rathaus Stuttgart. Götzendienst kann das alles sehr leicht werden. Alles, was uns wichtiger wird als der Herr Jesus und die Bibel, ist schon ein Götze. Ein Mensch kann ein Götze sein. Eine Idee, ein Hobby, eine berufliche Karriere, irgendetwas, was uns mehr interessiert als Gott und Christus und das ewige Heil, ist schon ein Götze. Also wollen wir doch nicht gar so schnell dabei sein und zu sagen, das geht mich nichts an. Und wenn uns der Teufel an feinen Fäden hielt, statt an groben Lasterstricken, dann sind wir ja auch Sünder von Haus aus und haben gar kein Recht, uns über die anderen zu erheben. Solches seid ihr gewesen, Blick in die dunklen Tiefen. Aber Paulus kann fortfahren, hoffentlich auch bei uns allen. 1. Korinther 6, Vers 11. Und solches sind euer etliche gewesen, Götzendiener, Habsüchtige. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, das heißt dem Herrn übergeben, geweiht, hingegeben, zur Verfügung. Aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Wunderbares Wort. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt. Die Gemeinde ist eine Schar von geretteten und gereinigten Sündern, die aus den Tiefen kommen und zu höchstem berufen sind. Viertens, die Gemeinde ist der Tempel, in dem Gott heute wohnen will. Gott ist auf Wohnungssuche. Er, den das ganze All, den aller Himmel nicht füllen können, er sucht Wohnung. Er sucht eine Behausung und er möchte da wohnen, nicht wo er sich mit Gewalt Einlass erzwingen muss, sondern wo man ihm gerne auftut. Denn es steht einmal in Kolosser 1, Vers 20, es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen, in Christo. Gott möchte da wohnen, wo er ein Wohlgefallen haben kann an einer solchen Wohnung, wie wir ja auch doch gerne wohnen in einem Haus, wo es uns gefällt. Es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Gott sucht Wohnungen und schon nach Jesaja 57, 15 gibt es drei sehr verschiedene. Es ist, um zu beleben den Geist der Gebeuchten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Ein wunderbares Wort, Jesaja 57, 15. Gerade auch für Leute, die vielleicht gebeugten und zerschlagenen Geistes sind, unter Depressionen leiden. Das können Junge sein, das können Alte sein. Ich habe schon einen Pfarrer sitzen gehabt in Heilbronn, in einem Zimmer des Paulus Verlages, der sagte: Bruder Schumacher, meine Depressionen. Ein Pfarrer, der Sonntag für Sonntag Gottes Wort verkündigt, Trauernde tröstet, Kranken Zuspruch gibt, litt darunter. Ich selber leide da höchstens mal so in den dunklen Wochen des Jahres, Dezember, Januar, im Juni kann mir das kaum passieren. Ich bin da wie meine Großmutter, die im Dunkel immer sagte: Oh, diese Dunkelheit. Und das wird wahrscheinlich im Alter noch zunehmen bei mir, aber man muss ja auch etwas mitfühlen können mit anderen. Aber schlimm ist nicht, ganz gut ertragen. Ja, gebeugten und zerschlagenen Geistes, da gibt es heute viele. Das ist in Gottes Augen viel besser als stolzen und selbstbewussten Geistes. Ich werde es schon schaffen, ich werde die Probleme schon in den Griff kriegen. Da kann Gott nicht wohnen. Aber bei Menschen, die sagen, mit mir ist nicht viel los, ach Herr, ich brauche dich, ich brauche eine Erlösung, ich brauche einen Herrn, da gefällt es ihm zu wohnen. Und wenn hier steht, Gott wohnt in der Höhe und im Heiligtum, Stiftshütte, Tempel, und bei Menschen, die sagen, mit mir ist nicht viel los, dann ist diese dritte Wohnung ganz gewiss die allerliebste Wohnung, und die unser Gott hat. Er will in Menschenherzen und Menschenleibern wohnen. Und die Gemeinde insgesamt wird in Epheser 2, 21 einmal bezeichnet als was? Als ein heiliger Tempel im Herrn, als eine Behausung Gottes im Geiste. Die Gemeinde ist ein heiliger Tempel im Herrn, wohl zusammengefügt. Und bei jedem Einzelnen von uns will Gott wohnen, in unserem sterblichen Leib sogar. So hoch wird der geadelt. Noch einmal zurück zu 1. Korinther 6. Da lesen wir dann im 19. Vers: Wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Unser sterblicher Leib. Man hat mit Recht schon gesagt, der Heilige Geist geht heute einen Niedrigkeitsweg, ähnlich dem Niedrigkeitsweg Jesu, als er auf Erden war. Denn ist das nicht eine Erniedrigung des Geistes des Allerhöchsten Gottes, in unserem Leibe zu wohnen? Und da heißt es dann auch, 1. Korinther 6, 15, wisset ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Wolfgang Jugel schickte mir vor vielen Jahren mal ein Gedicht. Und so ein Schriftleiter, Redakteur, der hat da so immer einen Rotstift in der Hand und sitzt da so in seinem Redaktionsbüro, und da kriegt man so viel zugeschickt, Artikel, Gedichte. Bruder Heller sagte mal: Nimm nur nicht die vielen Gedichte, die man dir laufend zuschickt. Von mir kannst du ja nehmen. Also so hat er es nicht gesagt, aber gemeint. Meine 7000, der kannst du ja nehmen. Jeder Nummer. Und dann kannst du noch von einem Bruder welche nehmen, der heißt Wolfgang Jugel. Die kannst du nehmen. Und dann schickte mir Wolfgang Jugel, er schickt ja nicht so viele, aber ab und zu. Und ich erinnere mich noch, da hieß es in der Strophe eines Gedichtes: Mein Leib ist seines Leibes Glied. Sofort hatte ich schon mein rotes Fragezeichen. Mein Leib ist doch nicht seines Leibes Glied. Ich als Gesamtpersönlichkeit bin Glied seines Leibes, oder mein Geist oder mein Herz. Ich habe mein rotes Fragezeichen nachher schön wieder durchgestrichen und habe gesagt: Wolfgang, du hast recht. Denn hier steht es ja: Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Ich will damit nur sagen, das war für mich so überraschend. Und wenn wir darüber nachdenken, ist es nicht auch für uns überraschend? Wir reden immer davon, wir sind Glieder am Leibe Christi. Ja, nicht nur wir insgesamt, unser sterblicher Leib wird hier so bezeichnet. Welch ein Adel für diesen unseren sterblichen Leib. Unsere Leiber, Glieder Christi. Also sollten wir entsprechend auch mit unserem Körper uns bemühen, umzugehen. Weder Leibesvergötzung noch Leibesverachtung, sondern den Tempel Gottes in der rechten Weise pflegen. Fünftens, jetzt kommt etwas sehr Bekanntes, die Gemeinde, der Leib Christi. Epheser 1, 23 und viele andere Stellen, wo Paulus das sagt, die Gemeinde ist der Leib Christi. Der letzte Punkt hat uns ja schon zu diesem Thema hingeführt. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Das ist nicht nur ein schönes Wort, sondern das hat eine ganz konkrete Bedeutung. Leib Christi, ich will in wenigen Punkten ganz kurz sagen, was hat das denn konkret für eine Bedeutung? Leib Christi bedeutet A, die organische Verbundenheit und Zusammengehörigkeit, die bis zur Identifizierung geht. Als der erhöhte Christus dem Saulus von Tarsus vor Damaskus begegnete, da rief er: Saul, Saul, was verfolgst du da, meine Verehrer, Fans, die mir zujubeln? Nein, Saul, Saul, was verfolgst du? Mich. Er hat sich in eins gesetzt. Und dieses Reden des erhöhten Christus vor Damaskus zu dem Saulus nannte Wolfgang Jugel einmal in einem Artikel die Offenbarungsstunde der Leibesgemeinde. Hier hat es den Paulus zum ersten Mal blitzartig durchzuckt. So eng ist der droben mit denen da drunten verbunden, dass er die einfach nennt: Ich, was verfolgst du mich? Und so heißt ja auch der Leib Christi, hat denselben Namen wie Christus selber. Der Leib, die Gemeinde, wir, wird einmal genannt der Christus. 1. Korinther 12, Vers 12. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus, ein Ehrename, der Gesalbte. Und jeder von uns ist ein Stück von dem Christus, von dem Gesalbten. Leib Christi bedeutet B, wir sind Mitarbeiter Gottes. 1. Korinther 3, Vers 9. Nicht nur die Apostel, im weiteren Sinne wir alle Mitarbeiter Gottes, denn durch unseren Leib, da arbeiten wir ja. Was das Haupt beschließt, das tun wir, indem wir Hände und Füße in Bewegung setzen, Mitarbeiter Gottes. Und weiter bedeutet Leib Christi für unser Verhältnis untereinander Einheit in der Verschiedenheit, Einheit in der Verschiedenheit. Und da wollen wir es bitte dem Bruder und der Schwester zugestehen, dass er anders geführt ist. Und auch in manchem eine andere Schau hat. Wir wollen es dem Bruder und der Schwester zugestehen, dass er die Prioritäten anders setzt, als wir sie setzen. Der eine, dem ist es das Allerwichtigste, vor dem Bahnhof zu stehen und Traktate zu verteilen. Ein anderer äußere Mission, ein anderer Diakonie. Ein anderer sagt, nee, nee, urchristliche Gemeindebildung. Ein anderer sagt, nein, das prophetische Wort müssen wir erkennen. Ein anderer sagt, wir müssen uns für Israel interessieren. Wer hat nun recht? Jeder an seinem Platz. Und Paulus gebraucht ja immer wieder dieses Bild vom Leibe, um zu sagen, die Glieder sind verschieden und wirken zusammen, wie bei einem Orchester, damit es eine Harmonie gibt. Nicht damit sich einer über den anderen erhebt und sich entrüstet und sagt, wie kann man nur. Ich habe früher gerne auch Traktate verteilt vor Bahnhöfen und anderswo und habe Hochachtung vor jedem, der im evangelistischen Dienst an der Front steht oder Mission oder Diakonie. Da wollen wir bitte Hochachtung haben vor den Aufgaben eines anderen. Ich bin mehr von Gott in den Lehrdienst hineingeführt und man kann nicht alles gleichzeitig, man muss auch nicht alles gleichzeitig. Der eine so, der andere so, sagt Paulus. Nur so, dass wir die Andersartigkeit des anderen bejahen. Lass den anderen ruhig die Prioritäten anders setzen, lass ihm was anders wichtiger sein. Und ärgere dich nicht, wenn der andere nicht in erster Linie ständig Traktate verteilt, sondern das prophetische Wort ergründet. Oder Diakonie, oder Außenmission, oder Ermunterung, Seelsorge, was es sei. Die Gaben sind verschieden, aber der Gesamtzweck ist derselbe. Der Evangelist verachte nicht den Lehrer, der Lehrer nicht den Hirten, der Hirte nicht den Evangelisten, den Lehrer und so weiter. Noch kurz ein sechstes und siebtes. Sechstens, die Gemeinde ist eine Schar von Söhnen Gottes, die den Vater darstellen sollen. Söhne des lebendigen Gottes, Römer 8, 14 bis 17. Ich will es der Zeit halber nur nennen. Söhne des lebendigen Gottes. Jesus, der erstgeborene Sohn Gottes, er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Kinder ähneln ja ihren Eltern. Und wenn wir von dem einen abstammen, Gott dem Vater, dann ähneln wir ihm. Und dann soll man an uns etwas sehen, wie Gott ist. Woran soll es denn die Welt sonst erkennen? Wo soll sie es sonst sehen, wenn nicht an uns? Keiner von uns wird wagen, dieses Jesuswort nachsprechen zu wollen. Wer von uns würde sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist unmöglich. Aber das Ziel ist uns damit angegeben. So völlig sollen wir ihm einmal gleichen, dass das wesensmäßig auch von uns einmal gelten kann in der Vollendung der Ewigkeit beim Herrn. Siebtens und letztens, die Gemeinde ist eine Schar von Kämpfenden. Epheser 6, 10 bis 20.
Die Gemeinde ist eine Schar von Kämpfenden. Die Gemeinde in diesem gegenwärtigen bösen Äon, die ist nicht auf dem Spielplatz, die ist auf dem Kampfplatz. Trotzdem benehmen wir uns manchmal so, als seien wir auf dem Spielplatz und hätten so viel Zeit, uns herumzustreiten über Kleinigkeiten. Dabei steht die Gemeinde nach Epheser 6, 10 bis 20 in einem erbitterten Kampf und Streit. Nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut, nicht einmal letztlich gegen unser eigenes Fleisch und Blut. Nicht das ist der eigentliche Feind, nicht das ist die eigentliche Front, auch nicht Fleisch und Blut eines anderen, der uns vielleicht auf die Nerven geht, ist niemals die eigentliche Front. Sieh nie in einem Menschen deinen eigentlichen letzten Gegner, sondern der wird höchstens als Werkzeug missbraucht. Die eigentliche Front, wo verläuft die? Ist wichtig, in jedem Krieg muss ich wissen, wo ist die Front. Und die Frontlage, die wird uns gezeigt, Epheser 6, Vers 12, die Front ist nicht Fleisch und Blut, ein Mensch, auch nicht wir selber. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher, Kosmokratoren dieser Finsternis, wieder die Geistlichen der Bosheit in den himmlischen Örtern. Und da wird uns dann eine Waffenrüstung empfohlen, mit der wir völlig bestehen können. Und wer sie noch nicht kennt, der lese doch einmal bitte zu Hause diese Verse aufmerksam durch, Epheser 6, 10 bis 20, eine siebenteilige Rüstung. Sechs Stücke davon werden uns gezeigt im Bilde der Rüstung eines römischen Legionärs. Dazu tritt ohne Bild als siebentens noch das Gebet. Und das vierte Stück, der Schild des Glaubens, wird uns besonders ans Herz gelegt. Gottes Kinder sollen nach diesem Wort aus Epheser 6 stehen, stehen, bestehen in dem uns verordneten Kampf. Nicht liegen, flach, ach aus mir wird nie was, nicht schwärmen und die Beziehung zur Realität verloren haben, auch nicht herumsitzen, wie hat das uns unser Bruder Robert Schad immer so gesagt, nicht wahr? Haben Sie es noch im Ohr? Christen und Kinder Gottes, die sollen nicht herumlungern und sitzen, sondern einen Einsatz leisten für diesen Herrn. So hat es uns Robert Schad immer wieder gesagt und er tat das ja auch fast fürchtig zu viel, wenn er noch nachts seine Sonntagspredigten gemacht hat. Aber das ist wichtig zu erkennen, es sind so viele Aufgaben da für die Gemeinde Gottes, da sollen wir nicht rumsitzen, wir sollen auch nicht liegen, wir sollen auch nicht schwärmen, stehen in dem uns verordneten Kampf und bestehen mit dieser Waffenrüstung. Gemeinde Jesu, das Wunderwerk, das Gott in der gegenwärtigen Zeit baut. Und ich schließe mit dem Wort, das in Epheser 2 einmal steht, wir sind sein Werk. Gott sei Dank, dass das gilt, auch bei aller Niedrigkeit, bei allem Streit, bei allem Enttäuschenden hin und her in den Gemeinden, gilt doch und bleibt es doch dabei, wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, auf das wir in ihnen wandeln sollen. Amen.